NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker, schönen guten Abend zusammen. Es hagelt weiter Fahrverbote für Dieselautos. Geht's nach dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, wird auch Essen betroffen sein und ein Teil der A40. Und das Bundeskabinett hat sich heute auch mal wieder mit Dieselfahrverboten beschäftigt. Eins unserer Themen heute. In Lübeck läuft seit einer halben Stunde ungefähr die erste Regionalkonferenz der CDU, die sich um die Nachfolge von Angela Merkel kümmert als Parteichefin. Da hören wir nach. Und in Bericht und Kommentar geht's um weitere zweifelhafte Spenden an die AfD und dem Umgang der Partei damit. Als erstes aber nach London. Dort tobt ein heftiger Machtkampf innerhalb der konservativen Partei. Premierministerin Theresa May hat ja ihren Vorschlag zu den Modalitäten des Brexit vorgelegt, wie sie ihn versteht. Aber ihre innerparteilichen Gegner sind absolut nicht einverstanden. Und wer ist der wilde Westen, man spreche wahrscheinlich von Showdown. Thomas Spickhofen in London. Gestern schien die Welt in London noch rosig. Heute hagelt es Rücktritte. Was ist denn da passiert?
Wahrscheinlich haben ein paar in der Nacht noch mal darüber nachgedacht, was sie da eigentlich unterschrieben oder welche Regelung sie da zugestimmt haben und haben dann heute Morgen festgestellt, nein, kann ich am Ende nicht tragen. So war es jedenfalls bei Dominic Raab. Das ist der Brexit-Minister, der nun heute Morgen zurückgetreten ist. Einer der wichtigsten Verbündeten, wenn man so will, einer der strategischen Verbündeten von Theresa May. Denn er war sozusagen der Verbindungsmann zur Brexit-Seite. Theresa May hatte ja immer vorsichtig für den Verbleib in der EU geworben, aber sich jetzt auf die Brexit-means-Brexit-Seite geschlagen. Und man hat ihr das nie so richtig abgenommen auf Brexit-Seite. Und David Davis, erst als Brexit-Minister und jetzt Dominic Raab, waren sozusagen die persönliche Versicherung für die Brexiteers. Da kommt was raus, was uns gefällt. Dass er nun zurücktritt, ist ein Schlag ins Kontor für Theresa May, denn damit hat sie sozusagen das Vertrauen der Brexit-Leute verloren.
Und nun muss sie sich neue Minister suchen. Es läuft in diesen Minuten gerade eine Pressekonferenz von Theresa May. Was hat sie gesagt oder was sagt sie?
Sie hat ein kurzes Statement abgegeben, nicht länger als 3 Minuten, in denen eigentlich keine wirklichen News mehr drin waren, auch keine Personalie bisher genannt wurde. Es wurde ein bisschen spekuliert, ob zum Beispiel Michael Gove der neue Brexit-Minister ist oder ob sie das Ministerium jetzt erstmal auch unbesetzt lässt, weil die Verhandlungen sind ja erstmal abgeschlossen. Sie hat aber nur gesagt, nein, ich habe hier eine wichtige und anspruchsvolle Aufgabe in diesen Zeiten. Ich stelle natürlich das nationale Interesse nach vorn, nicht Parteiinteressen, auch natürlich nicht persönliche Interessen. Tut mir leid, dass Sie die Regierung verlassen haben, die Minister und die Staatssekretäre, aber ich glaube mit jeder Faser, Ihre Formulierung, mit jeder Faser, dass das der richtige Weg ist, den wir eingeschlagen haben, weil er bringt das, was wir mit dem Brexit haben wollten, Kontrolle über unser Geld, Kontrolle über unsere eigenen Gesetze und über unsere eigenen Grenzen. Also kein Jota von Abweichung zu dem, was da vereinbart wurde und was sie immer gesagt hat und schon gar kein Hauch von Rücktritt.
Hat Theresa May denn angesichts dieser Rücktritte und der Stimmung überhaupt noch eine Mehrheit im Unterhaus?
Stand heute nicht. Es gab heute eine Debatte über 3 Stunden, an der sie teilgenommen hat, in der sie sich dem Fegefeuer der Kritiker gestellt hat. Und das war schon bemerkenswert. Eine Stunde lang gab es nur Kritik, und zwar nicht nur von der Opposition, sondern auch aus den eigenen Reihen, von den regierenden Konservativen. Erst nach einer Stunde gab es tatsächlich mal jemanden, der gesagt hat, naja, so dramatisch und so schlimm ist das mit diesem Abkommen, das da jetzt vorliegt, auch nicht. Aber wie gesagt, eine Stunde musste sie darauf warten, dass es diese Rückendeckung gab. Wenn es heute eine Abstimmung gäbe, wäre bestimmt dieser Entwurf nicht genehmigt worden. Aber die eigentlich entscheidende Abstimmung ist noch ein paar Wochen hin. Da fließt noch viel Wasser die Themse runter.
Das heißt, Ihre Einschätzung ist, da kann sich noch was ändern. Möglicherweise kommt Theresa May durch?
Man muss das mal abwarten. Jetzt ist erstmal Brüssel am Zuge, da gibt es den EU-Gipfel und dann geht's zurück ins Parlament. Und irgendwann, wenn es zur Abstimmung im Parlament kommen sollte, es müsste es ja eigentlich mal, dann werden die Abgeordneten vor der Frage stehen, will ich eigentlich mein Land ohne Abkommen aus der EU ausscheren lassen? Es gibt Abgeordnete, die das wollen. Oder will ich nicht wenigstens den Spatz, den ich da in der Hand halte, erstmal nehmen? Sonst habe ich mit sauren Zitronen ja gehandelt. Also vor dieser Frage werden am Ende diese 650 Abgeordneten stehen und ich bin noch nicht ganz sicher, dass es dann nicht noch eine Mehrheit dafür geben könnte.
Thomas Spickhofen war das live aus London für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Vielen Dank. Jetzt nach Deutschland. Warum ist die AfD so groß geworden? Teil der Antwort lautet, weil sie so viel Geld hatte. Nach und nach kommen mehrere Großspenden ans Tageslicht und auch heute drehen sich die Schlagzeilen um Alice Weidel, die Fraktionsvorsitzende im Bundestag. Sie wird einiges zu erklären haben, was da gelaufen ist an und mit Spenden in ihrem Kreisverband am Bodensee. Vorhin hat sich der Schatzmeister des AfD-Landesverbands geäußert. Knut Bauer fasst den Stand der Dinge zusammen.
Mit gegenseitigen Schuldzuweisungen reagieren AfD-Politiker in Baden-Württemberg auf den Umgang mit der 130.000-Euro-Spende eines mysteriösen Gönners aus der Schweiz. Das Geld war mit der Bemerkung Wahlkampfspende Alice Weidel zwischen Juli und September 2017 beim AfD-Kreisverband Bodensee eingegangen. Weidels Kreisverband habe sich über die Rechtmäßigkeit der Spende beim Landesschatzmeister der AfD rückversichert, so Kreisschatzmeisterin Brigitte Hinger.
Weil ich nicht genau Bescheid wusste, habe ich mich an die Landesgeschäftsstelle gewendet und habe gefragt, wie ich mit diesen Spenden umgehen soll, ob da was zu beachten ist, ob ich die melden muss. Und die Antwort war dann, nö, das ist eine ganz normale Spende, ganz normal behandelt.
AfD-Landesschatzmeister Frank Krahl weist diese Darstellung entschieden zurück. Aufgrund der Gespräche mit der Kreisschatzmeisterin sei er davon ausgegangen, dass die Zahlungen aus der Schweiz von einem Deutschen stammen würden.
Die Kreisschatzmeisterin hat wörtlich von einem Gönner aus der Schweiz gesprochen, der Alice Weidel mit mehreren Zahlungen unterstützt im Wahlkampf. Und ich habe sie dann auch darauf hingewiesen, dass Spenden aus der Schweiz in Ordnung sind, wenn sie von einem Deutschen kommen.
Krahl spricht von einer lückenhaften Darstellung und bestreitet auch den Vorwurf, auf die E-Mails der Kreisschatzmeisterin nicht geantwortet zu haben.
Wir haben mehrfach Kontakt gehabt, sowohl per Mail als auch telefonisch. Diese Darstellungen sind lückenhaft und nach meiner Wahrnehmung gezielt so gesteuert, dass der Eindruck entsteht, dass ich für diesen ganzen Vorgang verantwortlich wäre, was definitiv nicht zutrifft.
Von der zweiten Großspende in Höhe von 150.000 Euro an Weidels Kreisverband habe er erst jetzt erfahren, sagt der AfD-Landesschatzmeister. Diese Spende kam anders als von der AfD-Bundesgeschäftsstelle zunächst verbreitet nicht aus Belgien, sondern von einer Stiftung Identität Europa mit Sitz in den Niederlanden. AfD-Fraktionschefin Alice Weidel wollte sich heute auch auf erneute Anfrage nicht zu den Vorgängen äußern. Die Staatsanwaltschaft Konstanz prüft unterdessen Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Parteiengesetz. Für Hartmut Bäumer von Transparency International, einer Organisation, die sich der Korruptionsbekämpfung verschrieben hat, ist Weidels Verhalten im Umgang mit diesen Spenden höchst fragwürdig.
Dieses Hinauszögern, nicht zugeben wollen und im Grunde verdeckt mit den Geldern arbeiten, das ist fast noch schlimmer als das, was die anderen gemacht haben. Vor allen Dingen, wenn man sich selber auf ein so hohes moralisches Ross setzt.
Informationen von Knut Bauer. Ich zitiere mal kurz wörtlich: Fehlende Gesetzestreue ist kein Problem der AfD, sondern bei den Altparteien zu suchen. Das hat Jörg Meuthen vorletzte Woche so gesagt, der AfD-Vorsitzende. Ja, ob er den Satz heute noch mal wiederholen würde angesichts der Spendenaffäre? Und wie kann man generell den AfD-Umgang mit sehr, sehr viel Geld erklären? Hier ist die Meinung von Dagmar Pepping.
Die AfD bezeichnet sich gerne als die Rechtsstaatspartei in Deutschland. Anspruch und Wirklichkeit klaffen bei dieser Partei aber oft auseinander. Im Falle der Spendenaffäre in Alice Weidels Heimatkreisverband ungefähr so weit auseinander wie der Grand Canyon. Der Fraktionsvorsitzende der AfD droht einen Absturz, falls sie mehr über die dubiosen Großspenden aus dem Ausland wusste, als sie bisher beteuert. Ihre zahlreichen Gegner in der Partei, allen voran Björn Höcke vom rechten Flügel und Parteichef Jörg Meuthen, würden sich die Hände reiben. Das Finanzgebaren der AfD ist seit ihrer Entstehung 2013 höchst ungewöhnlich, um es vorsichtig auszudrücken. Parteigründer Bernd Lucke verkaufte Gold, um zusätzliche Einnahmen für die AfD zu schaffen. Die führten nämlich automatisch zu mehr Geld aus der staatlichen Parteienfinanzierung. Erst eine Gesetzesänderung versiegelte diese Geldquelle. Der Goldhandel erscheint allerdings wie ein Vogelschiss in der Geschichte, wie die graue AfD-Eminenz Alexander Gauland vielleicht sagen würde, wenn man auf eine andere Unterstützungsquelle der AfD blickt. Seit Jahren wirbt ein dubioser Verein in Wahlkämpfen für die Partei. Mit Plakaten, Gratiszeitungen und Anzeigen. Die AfD-Spitze behauptet, sie habe mit dem sogenannten Verein zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und bürgerlichen Freiheiten nichts zu tun und kenne die großzügigen Gönner nicht. Wer das glaubt, der glaubt wahrscheinlich auch an den Osterhasen. Meuthen, Gauland und Co. haben aber mittlerweile erkannt, wie brisant die angeblich ungebetene Wahlkampfunterstützung in Millionenhöhe für die AfD ist. Vorwurf: illegale Parteienfinanzierung. Die AfD hat dem Verein untersagt, das Logo und das Design der Partei zu nutzen. Eine Klage läuft, genau wie eine Untersuchung durch die zuständige Bundestagsverwaltung. Nun also die beiden Großspenden aus der Schweiz und aus den Niederlanden, gezahlt an Weidels Kreisverband am Bodensee. Es passt zum Wirrwarr in der Partei, dass die AfD den zweiten Spender in Belgien vermutet hat. Tatsächlich liegt der Sitz der Stiftung in der Nähe von Den Haag. Sei es drum. Anders als die Spender aus der Schweiz sind die 150.000 Euro aus den Niederlanden nicht grundsätzlich illegal. Denn das Land gehört zur EU und von dort sind Spenden an deutsche Parteien erlaubt. Trotzdem ist auch diese Zuwendung ein Problem für Weidel und die AfD. Denn auch diese Spende wurde genau wie der Geldsegen aus Zürich nicht unverzüglich dem Bundestag gemeldet. Das ist ein Gesetzesverstoß. Wenn es um die eigenen Finanzen geht, verhält sich die angebliche Rechtsstaatspartei AfD wie die berühmten drei Affen. Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen. Mit ihren Ausflüchten werden Alice Weidel und ihre Parteifreunde aber nicht durchkommen. Ein Gesetzesverstoß dürfte für die AfD teuer werden. Ihr droht eine saftige Strafzahlung. Gut so.
Der Kommentar im Echo des Tages von Dagmar Pepping. Die großen Parteien werden kleiner, die kleinen werden größer. Das ergibt das Umfragebild in Deutschland fast durchgängig in den letzten Monaten. Aber bleibt das so, jetzt da die ersten Rücktritte von prominenten Parteipolitikern angekündigt sind? Ellen Inni mit Zahlen des Deutschlandtrends, Ausgabe November 2018.
Wer sollte Angela Merkel als Parteivorsitzende der CDU beerben? 46% der CDU-Anhänger wünschen sich, dass Annegret Kramp-Karrenbauer den Job übernimmt. Für Friedrich Merz als neuen Vorsitzenden sprechen sich 31% der CDU-Anhänger aus. Jens Spahn wünschen sich nur 12% der CDU-Anhänger als neuen Parteichef. Das hat eine Umfrage von Infratest DIMAP für den ARD Deutschlandtrend ergeben. Angela Merkel will nach Aufgabe des Parteivorsitzes weiter Kanzlerin bleiben und die Mehrheit der Deutschen findet das gut. 56% der Bürger sprechen sich dafür aus, dass Merkel die vollen 3 Jahre bis zur nächsten Bundestagswahl im Amt bleiben soll. Bei Horst Seehofer sieht das ganz anders aus. 73% der Bürger meinen, dass er zusätzlich zum Rückzug als CSU-Parteivorsitzender auch seinen Job als Innenminister aufgeben sollte. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union unverändert auf 26%. Die SPD verliert einen Punkt und erreicht 14%. Gleichauf liegt die AfD mit 14%, die 2 Punkte einbüßt. Auch die FDP verliert 2 Punkte und landet bei 8%. Die Linke büßt einen Punkt ein und kommt auf 9%. Die Grünen legen um 6 Punkte zu und erreichen 23%.
Ellen Inni mit aktuellen Zahlen des Deutschlandtrends und mehr Zahlen, mehr Einschätzungen dann heute Abend im Fernsehen in den ARD-Tagesthemen ab 22.15 Uhr. Ja, wer wird Nachfolger von Angela Merkel an der Spitze der CDU? Man hört ja mittlerweile 7 oder 8 Namen von Interessenten. Vielleicht werden es auch noch mehr bis Dezember. Aber klar, eigentlich werden nur 3 Kandidaten echte Chancen zugebilligt. Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz und Jens Spahn. Die 3 präsentieren sich seit, einer halben Stunde in Lübeck in der Halle einer Werft. Denn dort läuft die erste von mehreren Regionalkonferenzen der CDU, auf der Parteimitglieder sich ein Bild machen können. Stefan Böhnke, unser Reporter dort in Lübeck. Herr Böhnke, wie läuft eigentlich so eine Regionalkonferenz ab?
Also diese Regionalkonferenz ist zunächst einmal nur für CDU-Mitglieder. Das heißt, das Interesse wäre sicherlich riesengroß, auch für Menschen außerhalb der Union. Aber man muss CDU-Mitglied sein, um hier dran teilnehmen zu können. Das hat auch viele, die in der Jungen Union sind zum Beispiel, ein bisschen verärgert. Aber man kann hier vor Ort noch Mitglied werden, um dann tatsächlich hier noch dran teilzunehmen. Es ist mitgliederoffen und man hat hier die Möglichkeiten, den Kandidaten auf den Zahn zu fühlen. Nach ihren Eingangsstatements, die zu Beginn standen, werden jetzt zurzeit gerade die Fragerunden eröffnet. Das heißt, die Mitglieder haben die Möglichkeit, mit den Kandidaten zu diskutieren. Denn am Ende entscheiden ja 1001 Mitglieder auf dem Parteitag in Hamburg, wer denn der neue Parteichef und damit Nachfolger von Angela Merkel werden wird.
Wir haben es ja eben gehört im Deutschland-Trend von Infratest DIMAP, dass die Mitglieder der CDU repräsentativ befragt sehr, sehr eindeutig in der Mehrheit für Annegret Kramp-Karrenbauer sind. In Lübeck sind jetzt, wenn ich das richtig verstehe, die Menschen aus Schleswig-Holstein, aus Hamburg, aus Mecklenburg-Vorpommern. Ist da absehbar, wo deren Sympathien liegen?
Das kann man derzeit hier noch nicht absehen und es gibt auch keine Probeabstimmung am Ende, sondern man muss sich schon ein bisschen auf den Applaus verlassen. Wir werden da nachher genau darauf achten, wer den meisten Applaus der Kandidaten bekommt. Auch der Gastgeber, CDU-Ministerpräsident Daniel Günther, hat sich bisher bedeckt gehalten, wen er unterstützt. Allerdings ist es ein offenes Geheimnis, dass er eher zu Annegret Kramp-Karrenbauer tendiert, denn Er plädiert doch immer wieder dafür, dass die CDU auf keinen Fall einen Rechtsruck braucht, sondern den Kurs der Mitte beibehalten sollte. Nur so sei es zu gewährleisten, dass die CDU Volkspartei bleibe und weiter Wahlen gewinnen könne. Und wenn der CDU-Landesvorsitzende den Kurs vorgeben wird, und das wird er tun vor dem Parteitag, dann denke ich, dass auch die Mehrheit des Landesverbandes ihm da folgen wird.
Wieso sind eigentlich die 4, 5 Nicht-Promis, nenne ich sie mal, nicht dabei, die auch CDU-Chef werden wollen?
Also um an einer Regionalkonferenz teilnehmen zu können, muss man Kandidat sein, nicht nur Bewerber. Und Kandidat ist man erst, wenn man nominiert wurde von einem Kreisverband, von einem Landesverband. Dann erst ist man offiziell Kandidat. Und es kann sein, dass bei den noch 7 folgenden Regionalkonferenzen dann mehr Kandidaten sich präsentieren können. Bislang aber nur Annegret Kramp-Karrenbauer, Jens Spahn und Friedrich Merz, die 3 Kandidaten, die schon offiziell nominiert worden sind. Bei den anderen gibt es eben noch keine Nominierung.
Stefan Böhnke von der ersten Regionalkonferenz der CDU, die auf der Suche ist nach einem neuen Parteichef oder einer neuen Parteichefin. Diese Regionalkonferenzen gehen dann weiter am kommenden Mittwoch in Mainz, danach in Seebach, Thüringen, Halle an der Saale und weitere Stationen sind dann Böblingen, Düsseldorf, Bremen und Berlin. WDR 5 und NDR Info sind hier mit dem Echo des Tages. Würde man Punkte auf einer Landkarte der Bundesrepublik kleben mit den Orten, in denen bald Fahrverbote für ältere Dieselautos gelten sollen, dann sind manche Regionen auf dem besten Weg, regelrecht zugeklebt zu werden, oft aufgrund von Gerichtsurteilen. Heute hat das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen geurteilt, auch nach Essen kommt eine Diesel-Fahrverbotszone und die umfasst auch Teile der Ruhrgebietsautobahn 40. Maria De Lucio.
Erstmals könnte es auf einer Autobahn in Deutschland ein Fahrverbot für ältere Dieselfahrzeuge geben. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hat heute für einen großen Teil des Essener Stadtgebietes Fahrverbote angeordnet. Dazu zählt auch ein Teilstück der vielbefahrenen Autobahn 40. Auf anderem Wege, so stellte die Vorsitzende Richterin fest, sei eine kurzfristige Einhaltung des Grenzwerts für Stickstoffdioxid nicht möglich. Die von der Stadt eingeleiteten Maßnahmen wie Förderung des Radverkehrs oder Erneuerung der Busflotte reichten dafür nicht aus. Sollte das Urteil rechtskräftig werden, bedeutet das für Essen, die Innenstadt und weitere 17 Stadtteile werden von Juli 2019 an für Dieselautos bis zur Euro 4-Norm gesperrt, ab September 2019 dann auch für Euro 5 Diesel. Eine ähnliche Regel soll in Gelsenkirchen lediglich für eine Hauptverkehrsstraße gelten. Für Anwohner und Gewerbetreibende soll es Ausnahme- und Übergangsregelungen geben. Ob die Fahrverbote tatsächlich kommen, ist noch unklar. Denn das Verwaltungsgericht hat ausdrücklich die Berufung zugelassen.
Maria De Lucio, ein weiteres Dieselfahrverbot muss her, so das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen heute. Und die Richter beziehen sich natürlich auf die geltende gesetzliche Grundlage. Aber an der könnte sich womöglich etwas ändern. Jedenfalls hat sich das Bundeskabinett heute auch mit der Thematik befasst und die Linie der Bundesregierung lautet ja, Fahrverbote möglichst vermeiden. Anita Fünffinger über das, was die Regierung plant.
Nicht mehr 40, sondern maximal 50 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft sind erlaubt. Ein Fahrverbot muss nicht verhängt werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel will dennoch nicht von einer Erhöhung der Grenzwerte sprechen, sondern von einer geringen Überschreitung.
Wir haben, das ist ganz wichtig, keinerlei europäische Grenzwerte etwa verändert, sondern die gelten.
Die zusätzlichen Maßnahmen, die die Bundesregierung auf den Weg gebracht hat, sollen nämlich helfen, die Werte wieder auf maximal 40 Mikrogramm zu drücken. Dazu gehören laut Angela Merkel die Umrüstung der Kommunalfahrzeuge und der Busse, Software-Updates und auch Hardware-Nachrüstungen für Pkw. Das ist das Stichwort für Vizekanzler Olaf Scholz.
Mit der Neuregelung wird es interessant, sein Fahrzeug nachrüsten zu lassen.
Denn die Neuregelung sieht vor, dass Dieselautos der Abgasnorm Euro 4 und Euro 5 von Fahrverboten ausgenommen werden, falls sie nicht mehr als 270 Milligramm Stickstoffdioxid pro Kilometer ausstoßen. Was Scholz nicht dazu sagt, bei einem Euro 4 Diesel gibt es derzeit gar keine Möglichkeit, das Fahrzeug nachrüsten zu lassen. Das geht erst ab der Euronorm 5.
Jetzt ins Ausland. Als Sicherheitsberaterin des Weißen Hauses sollte man sich bitte mit dem Präsidenten verstehen, selbst wenn der Donald Trump heißt. Mindestens genauso wichtig ist es aber offenbar, keinen Ärger zu bekommen mit der Präsidentengattin. Diese Erfahrung hat jetzt Mira Riccardell gemacht. Sie wird gefeuert, weil Melania Trump das offenbar so wollte. Hintergründe von Arthur Landwehr.
Was muss da bloß passiert sein? Die First Lady gerät mit der stellvertretenden Sicherheitsberaterin Mira Ricardel aneinander. Es gibt Streit, angeblich darüber, wer welchen Platz in welchem Flugzeug bekommt. Und dann fordert Melania Trump öffentlich in einem Pressestatement, dass Mira Ricardel entlassen wird. Und siehe da, es passiert. Der Westflügel des Präsidenten im Weißen Haus folgt dem Ostflügel der First Lady. Ihr Wunsch ist ihm Befehl. Viel Raum für Spekulation und dabei spielt kaum noch eine Rolle, worum es beim Streit eigentlich ging. Über den Zustand der Organisation der Trump-Regierung wird hier spekuliert, zu der George W. Bushs Regierungssprecher Ari Fleischer eine ganz klare Meinung hat.
This is one chaotic White House.
Reines Chaos. Der Vorgang selbst ist doch ziemlich einmalig. Mira Ricardel ist nicht irgendwer. Sie ist Sicherheitsberater John Boltons rechte Hand. Wenn der nicht da ist, verantwortet sie einige der wichtigsten Regierungsentscheidungen, die das ganze Land und die Welt betreffen können. Frühere First Ladies haben immer wieder ihren Einfluss geltend gemacht, Politik mitbestimmt und auch für Entlassungen gesorgt. Aber immer hinter den Kulissen, im Gespräch mit ihrem Mann. Er könne sich nicht vorstellen, so Fleischer, dass ein solches Gespräch nicht zwischen dem Ehepaar Trump stattgefunden hat.
I don't know why she had to go public. It tells me she went to the president. He didn't do it, and yet she still had to go public. That's chaotic.
Ich weiß nicht, warum sie das öffentlich machen musste. Es bedeutet, dass sie zum Präsidenten gegangen ist. Er hat es nicht getan. Und dann geht sie trotzdem noch an die Öffentlichkeit und das ist chaotisch. Ein solcher Vorgang aber wäre auch ein deutliches Zeichen für Melania Trumps Unabhängigkeit und für ihren Willen und ihren Mut, sich einzumischen, sich mit einigen der mächtigsten und einflussreichsten Personen im Weißen Haus anzulegen. John Bolton zum Beispiel, dem Sicherheitsberater. Der gilt nicht als zimperlich. Was, so wird jetzt in Washington gestreut, auch nicht für Mira Ricardel gelten soll. Sie sei bei Mitarbeitern gefürchtet, arbeite mit Demütigung und Druck. Stabschef John Kelly habe sie schon lange loswerden wollen. Erfolglos. Bis dieser eine Satz von Melania Trump fällt. Warum? Warum reagiert der West Wing so prompt? Weil Melania Trumps Rolle stärker wird, so der frühere Vorsitzende des Gesetzgebungsausschusses im Repräsentantenhaus, Jason Chavez. Sie werde zur populärsten Figur im Trump-Clan.
Melania Trump, she has earned the trust of so many of us, because she does speak so infrequently and makes such a statement is very compelling.
Melania Trump hat sich das Vertrauen so vieler von uns verdient, weil sie so selten öffentlich spricht. Und wenn sie dann etwas sagt, dann ist das sehr überzeugend. Mira Ricardel jedenfalls verliert ihren Job, wird aber mit einem anderen entschädigt. Mit was, weiß man noch nicht. Für die Late-Night-Comedians des amerikanischen Fernsehens jedenfalls war das alles ein gefundenes Fressen. Einfach, weil dieses ungewöhnliche Einmischen der First Lady so viel Raum für Interpretation gibt.
I assume Melania is doing it with her traditional goodbye gift, a jacket that says, you don't really work here anymore, do you?
Ich schätze, sie hat ihr das traditionelle Abschiedsgeschenk gegeben. Eine Jacke mit der Aufschrift, du arbeitest hier wohl nicht mehr, oder? Bei allem Sport. Melania Trump kommt meist gut weg.
Informationen aus Washington waren das von Arthur Landwehr für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Sie erinnern sich, der saudische Journalist Jamal Khashoggi ist Anfang Oktober verschwunden nach einem Besuch seiner Botschaft in Istanbul. Offenbar wurde er in der Botschaft ermordet, seine Leiche wurde zerstückelt und abtransportiert. Wenn das so war, dann ist die saudische Vorgehensweise unfassbar brutal. Der Fall wirft zudem die Frage auf, wer diesen Mord angeordnet oder zugelassen hat. Ob das je geklärt wird? Heute jedenfalls fordert die Generalstaatsanwaltschaft von Saudi-Arabien die Todesstrafe für 5 Verdächtige. Insgesamt werden 11 Männer angeklagt. Carsten Kühntop.
Wir haben die Umstände des Mordes aufgeklärt, so Shala'an al-Shala'an vor der Presse in Riad. Punkt für Punkt stellte der stellvertretende Chefankläger des Königreichs die bisherigen Ermittlungsergebnisse vor. Er unterstrich, dass Kronprinz Mohammed bin Salman von der Sache nichts gewusst habe. Gleichzeitig gab er indirekt die bisherige Darstellung der Saudis auf, dass der Mord an Jamal Khashoggi vorsätzlich war. Shala'an:
تم التوصل إلى أسلوب الجريمة وهو عراك وشجار وتقييد وحقن المواطن المجني عليه بإبرة مخدرة.
Es gab ein Handgemenge und einen Kampf. Dann wurde Khashoggi gefesselt und ihm wurde eine tödliche Dosis eines Betäubungsmittels gespritzt, was zu seinem Tod führte. Wir haben die Identität der Täter und des Entscheidungsträgers enthüllt. Es handelt sich um 5 Personen, die ihre Verbrechen gestanden haben und ihre Schilderungen stimmen überein. Der Körper des Opfers wurde zerteilt und aus dem Konsulatsgebäude geschafft.
وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية.
Die Person, die dann die Leichenteile übernahm, werde weiter gesucht. Von ihr gäbe es eine Phantomzeichnung. 11 Tatverdächtige seien angeklagt worden. Für 5 von ihnen fordere man die Todesstrafe. Insgesamt seien 21 Verdächtige in Haft, so der Staatsanwalt. Laut der Darstellung der Strafverfolgungsbehörde gab der damalige Vizechef des Geheimdienstes, Ahmed al-Assiri, Ende September den Befehl, Khashoggi nach Saudi-Arabien zu bringen, freiwillig oder mit Gewalt. Begründung, der Journalist sei in Kontakt mit ausländischen Kräften, die dem Königreich feindselig gesonnen seien. Ziel war es also offenbar, ihn mundtot zu machen. Der Chef des saudischen Teams, das in Istanbul mit Khashoggi verhandeln sollte, entschied dann, laut Staatsanwaltschaft später, den Journalisten zu töten, sollte dieser nicht in seine Heimat zurückkehren wollen. Seit Wochen hatte die Türkei die Saudis in der Weltöffentlichkeit vor sich hergetrieben mit immer neuen angeblichen Ermittlungsergebnissen. Die Saudis hoffen, dass diese Deutungshoheit der Türken nun vorbei ist. Der saudische Journalist Mohammed al-Saadi. Wir erklären heute mit Überzeugung, dass dieser Fall als ein Fall der Medien zu Ende gekommen ist und dass er sich in einen rein gerichtlichen Fall verwandelt hat. Dabei muss die Unabhängigkeit der Justiz und des Rechtes respektiert werden. Nun liegt dies in den Händen der saudischen Justiz, die unabhängig darüber entscheiden muss. Ob die Erläuterungen des Staatsanwalts aber reichen, um jeden Verdacht vom Kronprinzen zu nehmen, ist fraglich. Der ehemalige Geheimdienstvize, den die Staatsanwaltschaft für den Drahtzieher des Mordes hält, war ein Vertrauter von Mohammed bin Salman. Genauso wie dessen damaliger Berater Sauda Kahtani, der wegen Khashoggi ebenfalls seinen Job verlor. Sie gehörten zum engsten Kreis rund um den Kronprinzen. Bei mehreren Mitgliedern des saudischen Teams, das nach Istanbul geschickt worden war, um Khashoggi nach Hause zu holen, war ebenfalls eine direkte Nähe zum Prinzen festgestellt worden.
Nochmal zurück ins Inland. Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Busse sind heute 40 Menschen verletzt worden, darunter mehrere Schulkinder. Dieser Unfall wird gemeldet aus dem Landkreis Fürth in Bayern. Die Polizei sagt, da waren mehrere Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Lage an der Unfallstelle war lange unübersichtlich wegen der vielen Verletzten. Andi Ebert.
Auf gerader Strecke krachten am frühen Nachmittag zwei Linienbusse frontal zusammen. In diesen Bussen waren Schüler, Jugendliche und auch Erwachsene. Den beteiligten Rettungskräften bot sich ein schreckliches Bild. Der Kreisbrandrat Dieter Marx kurz nach dem Unglück.
Also als ich an die Einsatzstelle gekommen bin, es war wie ein Chaos. Es waren viele, viele Kinder, viele Jugendliche auf der Straße am Seitenrand gelegen. Es waren schon Ersthelfer da. Dann habe ich meine ersten Erkenntnisse, meine ersten Erkundungen. Dann habe ich eben gesehen, dass im vorderen, in den einen Bus zwei Personen schwer eingeklemmt waren und im hinteren Bus auch.
Die Feuerwehr musste die eingeklemmten Personen aus dem Bus befreien. Aktuell spricht die Polizei von 40 Verletzten. 5 von ihnen wurden so schwer verletzt, dass sie mit Rettungshubschraubern in umliegende Kliniken geflogen werden mussten. Bert Rauenbusch von der Nürnberger Polizei.
Derzeit ist ein Großaufgebot vom Rettungsdienst im Einsatz. Wir haben mehrere Notärzte, wir haben insgesamt auch 3 Rettungshubschrauber im Einsatz. Auch ein Polizeihubschrauber, einen Verletzten in ein Krankenhaus geflogen. Auch ein Großaufgebot an Feuerwehren ist hier im Einsatz. Das ist eine ganz schreckliche Geschichte hier.
In die beiden Busse ist noch ein Auto gefahren. Offenbar erkannte der Fahrer den Unfall nicht rechtzeitig. Wie es den Verletzten geht, kann die Polizei derzeit nicht sagen, auch nicht, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Ein Sachverständiger ist zusammen mit der Polizei vor Ort, um sich ein Bild zu machen. Die Feuerwehr hat die gesamte Unglücksstelle ausgeleuchtet. Erst wenn die Unfallaufnahme komplett abgeschlossen ist, kann mit der Bergung der Busse begonnen werden. Die Arbeiten werden sich wohl die ganze Nacht hinziehen.
Soweit das Echo des Tages für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.